Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Coffee and Chainrings Kaffeekränzchen. Heute mit einer Zwei-Brüder-Folge. Wir waren lange nicht on air. Bei mir ist mein Bruder Axel in gewohnter Art und Weise. Und wir wollen euch dieses Mal so ein bisschen über unsere vergangene Saison nochmal einen kleinen Rückblick bescheren und vielleicht auch einen kurzen Ausblick auf die Saison 2026 zeigen und so ein bisschen in die Karten gucken lassen, was wir schon so für Ideen haben. Aber vorab erstmal hallo Axel, ich freue mich, dass du da bist.
Moin, hätte ich beinahe gesagt. Guten Abend, T-Racer. Ich freue mich auch. Ja, ist lange her. Ich habe extra geguckt, wenn wir uns das letzte Mal gesprochen haben in diesem Format. Es war, glaube ich, der 22.05.
Oh ja, ein halbes Jahr her, noch nicht ganz, okay.
Oh, es war nach dem Eifsee.
Ja.
Haben wir gequatscht.
Ja. In der Vorbereitung auf die heutigen Themen habe ich nochmal überlegt und da ist mir eingefallen der Name Boris Herrmann.
Die One Day Globe.
Genau, die hatten wir auch in der Vergangenheit mal thematisiert und dann habe ich mal geguckt. Mir war so erinnerlich, das muss so Ende letzten Jahres gewesen sein und die ging dann ja bis in dieses Jahr rein und habe mal geguckt, ist der eigentlich schon wieder unterwegs, aber ich musste feststellen, das Ding gibt es nur alle 4 Jahre.
Ja, deswegen ist das ja auch, glaube ich, so ein Highlight für die Solo-Segler, dieses einmal um die Welt. Und ja, es geht auch über Weihnachten hinweg, genau. Aber er war auch wieder unterwegs jetzt vor kurzem. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Irgend so ein Europe Ocean Race oder so ähnlich mit verschiedenen Stages. Da war die Malizia auch wieder unterwegs mit Boris Herrmann.
Ja, kann sein, aber wir hatten das ja damals hinreichend thematisiert. Du warst ja großer Fan und hatte mich das interessiert. Ich hatte gedacht, das geht jetzt bald wieder los und dann über den Jahreswechsel, aber tatsächlich ist die nächste erst 2028 geplant.
Ja, da habe ich mich gar nicht so informiert. Da bist du gerade, hast du einen Wissensvorsprung. Ja. Aber auch das werde ich bestimmt wieder verfolgen, wenn da dieses Team oder irgendwie irgendwas Deutsches dann auch dabei ist, weil es doch irgendwie interessant ist.
Ich wollte halt auch nicht nur langweilig über Radfahren sprechen, sondern ich wollte dir auch ein Thema präsentieren, wo ich dachte, du bist im Bilde. Aber okay.
Ja, so ein bisschen.
Ist gerade nicht aktuell. Aber aktuell war hier Leichtathletik-WM hier, so man ganz off-topic. Hast du das verfolgt?
Ich bin ja ein großer Fan von YouTube und liebe die Zusammenschnitte, die da entweder von Sportschau oder auch anderen Formaten, Eurosport oder wie auch immer, dann da präsentiert werden in kompakter Zeit, die ganzen Highlights und da habe ich es verfolgt, ja. Und ja, hervorragend, Zehnkampf, ne? Also wie man mit 100, knapp 110 Kilo, glaube ich, jo, in so vielen Disziplinen dann so gut sein kann, dass man Weltbester ist, das finde ich schon richtig stark.
Ja, ich habe tatsächlich auch immer nur ganz am Rande ein paar YouTube-Überschriften verfolgt. Ich habe nichts live gesehen, habe nur mitgekriegt, die deutsche 4x100 Meter Frauenstaffel hat Bronze bestätigt, wobei dann ja scheinbar da auch irgendwie hinterher interveniert worden ist, weil die möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil hatten, weil sie Bahn 8 hatten, die teilweise trocken war und alle anderen waren klitschenass. Weiß ich nicht.
Hat man gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Rennen war, aber Innenbahn war wohl deutlich mehr Wasser als auf den Außenbahnen. Aber gut, das kannst du ja nicht vorhersehen, ne?
Nee. Ja, und Zehnkampf halt, Neugebauer und unser zweiter Deutscher, wie heißt der, Kaul, Lukas?
Niklas Kaul.
Ja, vierter Platz, mit Aussicht auf Podium, aber da habe ich nur den Speerwurf gesehen, über die 80-Meter-Marke, glaube ich.
Nee.
Oder 79.
Über 80 werfen, glaube ich, die Solo-Speerwerfer.
Ja, aber das ist ja so sein herausragende Disziplin, wo er meilenweit vor allen ist. Ja. Ich habe den Wurf an die 80 ran auf jeden Fall. Ja, schon cool. Schon richtig cool. Ja,
aber genau da fand ich es total spannend, wie da was Technik hier ausmacht. Ne? Wenn du dir Niklas Kaul anguckst von der Statur und dann den Neubauer daneben, der ja viel massiger ist, würde man denken, der kann den Speer viel weiter wuchten, aber kann er halt nicht, ne? Sondern da macht es die Technik.
Ja.
Schon stark zu sehen, finde ich.
Ja, dafür hat Kaul halt beim Stabhochsprung wohl komplett versemmelt, ne? Sonst wäre Podium drin gewesen.
Ja, genau.
Ja, ist auf jeden Fall Zehnkampf spannend, ne? Also in 10 Disziplinen ja, quasi auf der Weltbühne die Klaviatur so zu spielen, dass man da ein Wörtchen mitreden kann, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ähnlich wie beim Triathlon, wo ja immer schon gesagt wird, man muss drei Disziplinen miteinander vereinen, aber die Zehnkämpfer machen das halt mit 10 Disziplinen und die Frauen mit 7 Disziplinen. Das ist schon ziemlich cool. Also,
ja. Ich kann es mir nicht überstrahlt hat alles allerdings der Stabhochspringer Duplantis.
Ja, okay.
Wenn man ihn so ausspricht, ich weiß es gar nicht.
Der Sergej Bubka der Neuzeit.
Genau, das ist ja Wahnsinn, wie weit der sich noch von diesem Stab abkatapultieren kann nach oben, um dann über diese Stange zu kommen. Ich finde es fantastisch.
Ja, ich kann mich noch erinnern, damals Sergej Bubka, der hat dann den Weltrekord aufgestellt mit 6,01 Meter und hat sich dann Zentimeter für Zentimeter über die Jahre immer selbst übertroffen. Ja, und jetzt ist es halt genau das gleiche Spielchen wieder, ne?
Ja, richtig, richtig fantastisch. Das ist schon, das kann man sich schon gut angucken.
Was mich aber zu dem nächsten Thema führt, was mich immer wieder beschäftigt, ich habe es aber tatsächlich nie in die Tiefe rausgoogeln können, der normale Hochsprung, da sind wir ja zurzeit bei Höhen um die 2,30 Meter, 2,35 Meter oder so, kann das sein? Bist du da im Bilde?
Oh, zu Zeiten von Sotomayor waren sie, glaube ich, auch schon so hoch. Ja,
also genau.
Da, glaube ich, bewegt man sich ziemlich lange auf dem gleichen Niveau.
Genau, und ich meine auch damals Carlo Trenhardt, deutscher Hochspringer, Blondschopf, so mittellanges Haar. Zu der Zeit, ich habe gedacht, die wären damals auch schon über 2,40 gesprungen. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Also da hatte ich das Gefühl, dass ich über die Jahrzehnte da so eine Rückentwicklung, dass die da stattgefunden hat. Oder es gab neue Regeln, weiß ich nicht genau, wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, was ich beim Stabhochsprung an Regelveränderungen eingestellt haben sollte. Aber ich hatte irgendwie so zu Kindheitstagen immer so 2,45 war so eine Höhe. Aber wahrscheinlich täusche ich mich da.
Bin gerade mal spontan bei Wikipedia hier reingesprungen. Ob das natürlich aktuell ist, weiß ich nicht, aber da steht Weltrekord 2,45.
Haha.
Von Sotomayor, 27. Juli 1993.
Ja.
Und bei den Frauen 2,10 Meter. Der ist allerdings recht frisch von 2024, von Jaroslava Mahucic.
Ja, schöner, unaussprechlicher Name. Keine Ahnung.
Ich meine, wir hatten ja mal die Heike Henkel, die war ja auch eine sehr, sehr gute Hochspringerin. Und ich glaube, die war nämlich auch in dem Bereich, was die Frauen heutzutage schon fast nicht mehr springen. Ich dachte nämlich auch, dass die deutlich höher gesprungen ist, als das, was, glaube ich, zumindest ganz aktuell bei der WM als Siegerleistung da gebracht worden ist. Aber da mag ich mich auch irren, bin ich mir nicht ganz sicher.
Heike Henkel, und das führt mich dann gleich weiter zu Heike Drechsler, aber die ist, glaube ich, Weitsprung hat die, glaube ich, gemacht.
Die hat die nicht zwei Disziplinen gemacht? Weitsprung und war die auch Sprinterin? Ich glaube ja.
Weiß ich nicht. Also ich könnte mich Katrin da jetzt auch
Krabbe
verlieren.
Zusammen?
Ja, Katrin Krabbe, genau. Das war der Klenmuth-Rohl-Fall dann damals. Ja, da können wir, das sind alles so Sachen, die habe ich noch so aus dem Jugendalter mitgenommen. Aber ganz ehrlich, habe ich die Leichtathletik wenig verfolgt in den letzten Jahren, bin aber trotzdem massiv fasziniert.
Ja, ich bin gespannt mit den ganzen Namen, ob unsere Zuhörer da auch mit was anfangen können. Also sprich, aus welcher Altersära unsere Zuhörer kommen, ist mal, ja, mal spannend zu wissen.
Ich weiß allerdings noch, zu Ausbildungszeiten haben wir ja, du hast ja dieselbe quasi Ausbildung gemacht wie ich, nur später, etwas modifiziert möglicherweise, aber wir haben ja jeden Tag Sport gemacht, wenigstens zwei oder eine doppelte Schulstunde, und da haben wir ja auch Hochsprung gemacht. Da war ich so 17, 18 Jahre alt. Ich habe ja nie Hochsprungtechnik gehabt, habe ich bis heute nicht, werde ich auch nie wieder kriegen. Also den Fosbury-Flop, den kann ich nicht. Aber ich habe immer so einen halben Fosbury-Flop, Scherenschlag, keine Ahnung, über die Stange geferkelt. Und ich bin bei 1,60 Meter damals hängen geblieben.
Ja, man, gut, dass sich die Ausbildung dann in den paar Jahren, wo ich später angefangen habe, weiterentwickelt hat und wir keinen Hochsprung mehr gemacht haben. Also meine Hochsprungerfahrung ist aus der Schulzeit noch. Das haben wir tatsächlich auch gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie hoch ich war. Ich war ja kleines, dickes Kind, also ich glaube, mehr als 1,30 oder 1,40 habe ich da nicht geschafft.
Ja, ja. Nee, das sind noch so Erinnerungen. Aber ansonsten habe ich da auch wenig, wenig aus eigener sportlicher Erfahrung, was so Leichtathletik angeht. Mal Sportabzeichen gemacht, irgendwie so versucht, einen Weitsprung zu machen mit 4,30 Meter, der da, glaube ich, erforderlich war, aber das war alles so halb hingeschummelt, ja.
Ja, nee, Leichtathletik war nie meine Liebe, muss ich sagen. Ich bin dann mehr bei den Rückschlagsportarten gewesen oder Ballsportarten.
Tischtennis?
Zum Beispiel.
Hast du noch was anderes gemacht?
Ich habe relativ, also nicht vereinsmäßig oder wettkampfmäßig, aber ich habe viel Badminton gespielt.
Ja, okay. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Genau, das weiß ich noch. Nee, aber ansonsten, ja, vereinsmäßig kann ich mich bei uns beiden nur, du etwas intensiver als ich, an Tischtennis erinnern. Aber das haben wir ja auch schon mal in der Vergangenheit hinreichend thematisiert. Aber die Saison ist bei dir gerade wieder angefangen, ne?
Ja, genau. Wir hatten jetzt das erste Spiel, aber das war für mich wenig erfolgreich. Und für die gesamte Mannschaft auch nicht.
Oh, okay, dann tauchen wir da nicht tiefer ein. Was macht die Verletzung? Du hattest ja so eine Schulterdach-Verengungsgeschichte irgendwie, Knorpel, Kalk, ja,
der Arzt sagt, das ist Impingement, also so eine Verengung zwischen Oberarm, Knochen und Schulterdach. Ja, es gibt mal gute Tage und schlechtere Tage. Ich bin noch dabei, Krankengymnastik zu machen und hoffe immer noch auf Besserung, aber ja, ist ein langsamer, schwieriger Prozess, glaube ich. Kleiner Exkurs nochmal zu meiner VR-Brille. Hatten wir ja auch schon mal thematisiert. Also da spiele ich aktuell auf links. Versuche mich da als Linkshänder ein bisschen meine Skills zu verbessern. Aber auch das ist ein ganz, ganz langsamer und schwieriger Prozess, die Gehirnhälften so umzuschulen, dass man doch die Flexibilität, die man und die Intuition, die man auch mit rechts einfach hat, mal irgendwie versucht, links zu fördern. Ja, es ist nicht einfach, aber macht trotzdem Spaß.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass da die Fortschritte in dem Alter, in dem wir uns befinden, wenig bis gar nicht messbar sind zu Beginn. Dass da also eine Lernkurve ist, die absolut flach ist, oder?
Nee, die ist schon vorhanden. Also ja. Man merkt schon auch Fortschritte, aber trotzdem ist es halt ein deutlich niedrigeres Niveau als das mit der Haupthand. Und ich glaube, das Niveau würde ich auch nie erreichen, egal wie viel ich trainiere, aber Fortschritte sind dennoch erkennbar. Also das freut mich auch. Aber da gibt es ja auch so Ranking-Punkte, die man sich da erspielen kann. Und da habe ich mal locker 300 Punkte abgebaut jetzt. Und jetzt halte ich mich aber auf dem Niveau und es geht erstmal nicht mehr tiefer und vielleicht steigt es ja langsam auch mal wieder an.
Ja, und warum machst du das? Was ist dein Ziel der ganzen Geschichte?
Das Ziel ist eigentlich, dass vielleicht, je nachdem wie das mit der Schulter sich entwickelt, notfalls dann auch ins reale Tischtennis zu überführen und okay, da eben nicht ganz so schlecht anzufangen. Aber tatsächlich ist das, wenn ich das ab und zu mal mit der richtigen linken Hand und dem richtigen Schläger probiere, noch deutlich schwieriger, als das in einer virtuellen Welt ist.
Okay, ja, spannend. Ja, lass uns mal mehr in Richtung unserer Kernkompetenzen gehen. In Richtung Radsport, Mountainbiken, Rennradfahren. Das ist ja das, worum es ja eigentlich auch gehen soll. Die Saison ist vorbei und ja, wir schielen ja schon so ein bisschen auch in Richtung des nächsten Jahres. Es dauert nicht mehr lange, dann werden die Urlaubsplanungen gemacht und auch die Anmeldeportale haben so nach und nach schon geöffnet und die ersten Events wollen unser Startgeld haben. Ja, dieses Jahr waren wir gemeinsam auf drei Veranstaltungen, glaube ich, unterwegs, beziehungsweise haben drei Sachen zusammen gemacht. Das war einmal zu Beginn das Trainingslager auf Mallorca, haben wir auch schon hinreichend thematisiert. Und da können wir ja im Prinzip sagen, dass es recht konkret auch schon ist, dass wir das im nächsten Jahr wiederholen werden.
Planung dafür laufen, ne? Also ich hab da gesteigertes Interesse dran, dass wir das nochmal wiederholen, weil es, wie festgestellt, einfach ein Fehler war, das jahrelang nicht zu tun.
Man braucht ja ab und zu auch mal eine Luftveränderung und wie du sagst, man muss auch mal auf links umschulen. Und es ist ja nicht so, dass wir nichts gemacht haben, wenn wir nicht nach Mallorca gefahren sind. Bei mir war das ja immer so, dass das sich so ein bisschen auch abgewechselt hat. Einmal nach Mallorca, dann das andere Jahr zum Gardasee und da quasi eher Mountainbike orientiert. Über das erste Maiwochenende meistens was gemacht, manchmal auch beides im Frühjahr. Und jetzt haben wir ja quasi unsere Liebe zu Mallorca in diesem Jahr wiederentdeckt, weil es ja einfach ein rundes Ding war. Und wir hoffen, dass der ein oder andere vielleicht auch mit auf den Zug aufspringt, dass wir da, so wie es früher auch schon mal war, wir waren ja auch schon mal mit, ich glaube, mit fast 10 Leuten
ja.
da unterwegs. Und ich hätte da nichts gegen, wenn sich eine größere Gruppe findet, mit der wir dann da zusammen über die Insel fahren. Wobei es dieses Jahr zu zweit, und Jens war ja auch dabei, zu dritt, das war schon eine runde Sache. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Ja, nee, das wird nächstes Jahr stattfinden, ziemlich sicher, aber früher als in diesem Jahr, nämlich wahrscheinlich so Mitte März irgendwann. Ja, freue ich mich schon drauf.
Einfach aufgrund der Ferien und der anderen Pläne, die da wahrscheinlich ja noch durchgeführt werden, werden wir das wahrscheinlich Anfang bis Mitte März machen, ne?
Ja, zweite oder dritte Märzwoche wahrscheinlich. Mal schauen, wie sich das dann so dann, wenn das so richtig konkret wird, wie sich das dann am Ende ausgeht. Genau. Das war das erste Ding, was wir zusammen gemacht haben. Voller Erfolg, absolut, ohne Einschränkungen. Und dann sind wir in Göttingen gewesen. Dode Energy, Traditionsevent für uns quasi, ne?
Ja, und auch der Termin vom nächsten Jahr steht schon wieder im Kalender.
Ja, Ende April, 26. glaube ich, 26. April steht drin. Anmeldung ist noch nicht offen, aber ja, ist obligatorisch. Ne? Also ist lokales Rennen und immer gut. Kleiner Formtest, zerstört einen auch nicht allzu sehr. Ne? Sind so 3 Stunden roundabout, vielleicht ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Aber es ist nicht so, dass man dann hinterher komplett rausnehmen muss und 2-3 Wochen Pause machen, sondern man kann eigentlich nahtlos anknüpfen. Das tut gar nicht so weh im Körper.
Genau, es ist ein Tag, den man einfach nur im Kalender sich anstreichen muss. Und ob man da jetzt einen anderen Termin hat, Familienfeier oder dann halt nach Göttingen fährt, das nimmt sich ja nichts. Und wenn wir dann vorher schon das Trainingslager in den Beinen haben, dann zerstört es einen eher, wie du schon sagst, auf keinen Fall.
Ja, und dann quasi etwas ganz Neues für uns, was wir durchgeführt haben im Mai, wo wir beide in der Form noch keine Erfahrung hatten, war das 24-Stunden-Rennen am Alfsee, was wir beide solo gefahren sind. Ja, und da haben wir auch hinreichend drüber berichtet. Und jetzt mit dem Abstand und der Verarbeitung der ganzen Geschichte kann ich aber sagen, ja, das haben wir gemacht. Es war eine nette Erfahrung, aber in der Form wird es bei mir nicht wieder stattfinden. Wie ist es bei dir? Hat sich da inzwischen ein bisschen Staub über die ersten Empfindungen gelegt und siehst du das anders oder bist du nach wie vor auch eher abgeneigt?
Ach, dass da jetzt der Finger juckt und ich auf Anmelden klicken muss, nein, verspüre ich nicht. Es war ein geiles Event, hat auch richtig Spaß gemacht. Und ich will es auch nicht missen, aber das hat mich schon zerstört ein paar Wochen lang. Man hat das schon deutlich gemerkt, dass da irgendwie der Motor da nicht mehr anspringen will bei den ersten vielen Einheiten. Hat ein bisschen gedauert. Nee, aber eine coole Geschichte. Ich sag mal, spontan geht da vielleicht was. Aber nicht als Solostarter.
Ja, genau. Es formiert sich da ja gerade so etwas bei uns im Verein, ob es nicht ein oder mehrere Viererteams geben wird. 2 Solostarter haben sich schon angemeldet, Markus K. und der Wade. Die hatten die Startplätze geschoben von diesem Jahr auf nächstes Jahr und haben auch schon jetzt gemeldet. Und was ich allerdings sehe, ist, wenn wir das machen würden, würden wir in eine Konkurrenzsituation kommen, wo wir später nochmal drüber sprechen wollen, wenn wir noch näher auf den Ausblick 26 kommen, was wahrscheinlich dann so aber auch nicht machbar wäre. Also Alfsee und unser Plan, der so in unseren Köpfen gedeiht. Müssen wir mal schauen. Ja, genau. Das war dann quasi schon für mich oder das waren im Prinzip die 3 Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Du bist dann noch zur Vereinsmeisterschaft angetreten.
Genau.
Heroischerweise 2 Wochen nach dem Alfsee, was bei mir überhaupt nicht dran zu denken war, dass ich da überhaupt aufs Rad steige. 2 Wochen nach dem Alfsee war ich sowas von zerstört, nicht nur körperlich, auch vom Kopf her. Ich hatte keinen Bock, Rad zu fahren. Aber du warst da.
Ja, gehörte für mich irgendwie dazu. Es ging auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie, ob das jetzt härter war, wenn ich den mit Alfsee oder ohne Alfsee. Es ist immer anstrengend in Willingen. Die Strecke an sich fand ich aber gut. Ich bin ja auch nur die mittlere Distanz gefahren. Ja, nö. War eine runde Sache, die Leute zu treffen, und hat Spaß gemacht. Aber ja, du hast andere Verpflichtungen gehabt.
Nee, ich hatte keine Lust.
Okay, hast Körper gehabt, was auch immer.
Ich glaube, ich hatte einfach keine Lust. Genau.
Ja, ja, meine Saison hat also quasi dieses Jahr stark angefangen und dann aber auch ganz stark nachgelassen.
Ja, wettkampfmäßig hast du dann nichts mehr gemacht, ne? Genau. Bei mir ist es dann ja im Prinzip gleichmäßig über den ganzen Sommer bis in den Juli quasi rein immer weitergegangen. Ja. Wir hatten ja noch was Gemeinsames auf dem Plan, genau. Jetzt im September.
Ja, hatten wir auf dem Plan, aber auch da hat dann ja meine Schulter irgendwie dazwischen gehauen, dass ich mich nicht in der Lage gesehen habe, da auch so viele Höhenmeter, wo man ja auch sicherlich mal irgendwie getritt gehen muss, zu gehen, und habe das Ganze deswegen abgesagt. Und das traf bei dir, glaube ich, auch auf Gegenliebe.
Ja, genau. Wir wollten eigentlich zum Alpenbrevet nach Andermatt in die Schweiz und die Goldstrecke zusammenfahren, aber bin es auch immer noch biketechnisch ziemlich durch, muss ich sagen. Also die Saison war lang und die war auch hart, es hat Spaß gemacht. Aber ich muss mich da immer noch so ein bisschen erholen und konnte mir dann auch nicht vorstellen, schon wieder in die Alpen runterzufahren, 10 Stunden oder länger Autofahrt in die Schweiz und dann mit Sicherheit ein schönes Event. Unser Ralf war ja da, hat auch einen schönen Blogbericht drüber geschrieben. Aber ich muss gestehen, bei aller Liebe zu den Alpen, zu diesen schönen Landschaften, da die langen Anstiege, ich habe nicht eine Sekunde, als ich das gelesen habe, und er hat ja wirklich geschwärmt, wie schön es da war, und auch andere Berichte, die ich mir angeguckt habe über das Alpenbrevet dieses Jahr, ich habe nicht eine Sekunde an meiner Entscheidung gezweifelt oder gehadert, sondern das war eine Entscheidung, die haben wir getroffen, wir sind da nicht hingefahren. Punkt. Also bin nach wie vor in der Meinung, dass das für mich so auch gut war. Ne, manchmal hat man ja so, oh scheiße, hätte man nicht doch, scheiße, wären wir mal hingefahren oder so, war geil. Habe ich gar nicht.
Ja, ich hatte im Sommer, im Juli ja 3 Wochen Urlaub und hatte das eigentlich im Vorfeld vor dem Alpenbrevet auch als intensives Trainingslager, hätte ich beinahe gesagt. Also viel Zeit auf dem Rad wollte ich verbringen. Das hat wettertechnisch gar nicht geklappt. Die Schulter hat da nicht ganz so eine Rolle gespielt, weil in der Ebene ist das nicht das Problem. Wenn man da ruhig auf dem Lenker festhält, dann geht das. Und da habe ich mir dann nur so zwei oder ein Highlight zum Ende des Urlaubs setzen können und bin nach Hamburg gefahren und wieder zurück. Also einen Tag hin, Hotelübernachtung und einen Tag zurück. Das waren meine Langstrecken-Events dieses Jahr. Und dann tatsächlich war ich dann satt. Also ich hatte dann kein Bedürfnis mehr, mich dann noch irgendwo im Radmarathon in den Alpen hinzugeben. Und ja, die Schulter hat mir auch das entsprechende Signal gesendet, lass das mal lieber.
Ja.
Ja. Das war für mich auch insofern auch vollkommen in Ordnung.
Ja, das war so kurz der Saisonrückblick nochmal ganz komprimiert und auch nicht in kompletter Vollständigkeit. Aber wie sieht es denn aktuell aus bei dir? Fährst du Rad zurzeit oder machst du Alternativsport?
Also nichts nach Plan, völlig unstrukturiert und nach Lust und Laune. Ich war jetzt nur an den Wochenenden mal jeweils einmal los. Letztes Wochenende bin ich auch Richtung Bad Salzettfurt gefahren, nach dem tollen Bericht vom Bike- und Outdoor-Park. Dachte ich mir, da muss ich zu diesem Gravel-Event oder dem Cross-Event, was da stattfindet, einmal hinfahren. Bin aber erst relativ spät los und habe mir dann noch das letzte Rennen am Samstag zum Teil angeguckt. Das Gravel-Event mit 85 Teilnehmern. Streckenmäßig fand ich das tatsächlich sehr interessant. Es war schon so, dass das auch für das Publikum ganz gut angelegt ist, wenngleich kaum Publikum da war. Das ist ein bisschen traurig, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich selbst als jemand, der ortsunkundig war, gar nicht wusste, wo kann ich mich denn jetzt am besten hinbegeben, um am besten was zu sehen, und musste erst so ein bisschen rumsuchen. Leute, die aus der Gegend kommen, die werden das vielleicht sich da besser auskennen, aber für Ortsunkundige war das ja schlecht ausgeschildert, sage ich jetzt mal. Auf dem Eventgelände selbst.
Okay.
Ja, und da habe ich ein bisschen zugeguckt und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und das waren dann auch 50 Kilometer auf dem Mounty. Hat Spaß gemacht.
Ja, das hatte der Olaf Nütsche ja schon erzählt, dass seitdem die Rennen in Bad Salz-Stettfurt nicht mehr durch die Stadt führen, sondern in den Bob ausgelagert sind, der ja quasi vis-à-vis der Stadt, der Innenstadt auch liegt, nur quasi auf der anderen Seite der Umgehungsstraße, kommen da keine Leute mehr hin. Selbst die Leute aus Bad Salz-Stettfurt finden den Weg 200 Meter weiter aus der Innenstadt oder 300 Meter oder keine Ahnung wie weit, aber relativ kurz, nicht dahin in den Bob. Und das weiß man nicht so genau, woran das liegt. Ne? Denn zu Zeiten, als das Rennen durch die Stadt gegangen ist, haben die da in Sechserreihen gestanden. Ne?
Ja, das war ein Highlight. Ne? Da war ja richtig Publikum.
Ja.
Das war Volksfeststimmung, also Altstadtfest-like, ne? So waren die Leute dann da unterwegs.
Ja, ja.
Und jetzt war, gut, ich war wieder relativ spät da, beim letzten Rennen des Tages, das ging ja schon am Vormittag los. Ich war erst kurz vor 5 Uhr da. Ob dann vorher viel mehr da waren, weiß ich nicht, aber zu dem Zeitpunkt war es sehr, sehr mau, muss man sagen.
Du warst Sonntag aber da, ne? Oder am Samstag?
Nee, am Samstag.
Ach so. Wann war denn das Kribbelrennen? War das Samstag oder Sonntag? Das war ja eigentlich relativ spät angesetzt, ne?
Genau, das hat 16.30 Uhr sollte es beginnen und ich war eine Viertelstunde später da, weil ich mich mit der Fahrzeit ein bisschen verschätzt hatte. Und da war auf der Strecke waren ein paar Fahrer, aber wenig Zuschauer.
Ja, okay.
Ja, aber durchaus ein weitläufiges Gelände, also etwas, wo ich mir vorstellen könnte, auch mal ohne Veranstaltung hinzufahren, um da ein paar gute Stunden zu verbringen.
Ja, Mr. Wader hat es ja schon erzählt, dass das ziemlich cool sein soll, ne?
Ja.
Ich war noch nicht da, weil es ist irgendwie, ja, hat sich einfach nicht ergeben. Und jetzt am Wochenende hatte ich auch keine Lust. Also ich bin zurzeit, ich fahre fast gar kein Rad. Einmal die Woche vielleicht, wenn's Wetter ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Es ist zwar relativ frisch geworden, aber jetzt letztes Wochenende war ja nochmal so zwei Hitzetage, Freitag, Samstag. Und da musste man ja eigentlich was machen. Und ich habe es aber rausgezögert und bin da nur 2 Stunden irgendwie mit dem Renner unterwegs gewesen. Hat auch Spaß gemacht, aber die Überwindung, die Klamotten anzuziehen und dann loszufahren. Also ich hatte immer Besseres zu tun irgendwie.
Wäre das Event nicht gewesen in Bad Salz-Stettfurt? Ich glaube, ich hätte mich auch nicht motivieren können, dahin zu fahren oder überhaupt aufs Rad zu steigen. Hätte ich vielleicht auf der Rolle gesessen. Einfach in der Not oder in dem Druck, den man sich selber auflegt, du musst irgendwas tun. Aber dass ich rausgegangen bin, war auch, weil ich dahin wollte.
Ja, ich habe alle Räder durchgeserviced. Diese stehen alle tipptopp da, gepflegt, geölt, blitzeblank. Hängen sie in der Garage, brauchen eigentlich nur vom Haken genommen werden und können gefahren werden, ohne irgendwelche Vorbereitung. Aber Motivation ist gerade gleich null bei mir. Also ich bin richtig durch, was Radfahren angeht gerade. Und mache halt gerade vermehrt Krafttraining. Das läuft ganz gut, bin ich total zufrieden mit. Also die Hanteln werden schwerer und die Wiederholungszahlen steigen auch. Muskelkater hält sich in Grenzen, also das macht mir gerade richtig Bock und meine Yoga-Einheiten so von so 2, 3, 4 Mal die Woche, halbe Stunde, die genieße ich auch, also die machen, das ist gerade irgendwie so ausgleichstechnisch, das hält mich so ein bisschen sportlich fit. Ich habe es ja lange nicht gemacht, über Jahre, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich gelaufen bin, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Es muss auf jeden Fall vor der Geburt meiner Tochter gewesen sein, die ist jetzt 6. Also da weiß ich mit Sicherheit, dass ich 6 Jahre lang nicht gelaufen bin und habe jetzt aber tatsächlich den Weg wieder gefunden und ich kann gar nicht mehr sagen, was mich angetriggert hat, weil ich habe da so meine Schwierigkeiten mit dem Laufen, weil ich dann extremsten Muskelkater kriege in den Oberschenkeln und so vor 4 Wochen oder so habe ich mal angefangen, bin ich mal so 1,5 Kilometer, nicht mal ganz so 12 Minuten, also eigentlich mehr so schnelles Gehen, aber ich hatte den Muskelkater der ewigen Verdammnis. Ne? in Oberschenkel und Arsch.
Ich erinnere mich, dass wir, ich weiß nicht, im Laufe dieses oder auch schon letztes Jahr mal gesprochen haben, als du gesehen hast, dass ich bei Strava eine Laufeinheit hoch hatte. Hey, warum läufst du ja wieder? Ich sage, ja, mal so. Und dann kam von dir, ja, nee, kann ich nicht mehr, macht der Rücken nicht mit.
Ja, genau. War meine Befürchtung. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich immer dieser Muskelkater, der mich dann heimsucht und dann so 3 Tage Minimum bleibt, wo ich dann nicht mal mich vernünftig auf den Lokus setzen kann, sondern irgendwelche Verrenkungen machen muss, um die Schmerzen irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber und dann habe ich mir, ich habe es ja immer mal wieder so angegangen, so einmal im Block, aber es ist immer das Gleiche gewesen. Und jetzt bin ich aber einfach mal dran geblieben. So, bin dran geblieben, habe die alten Schuhe aus dem Schrank genommen, die sahen noch ganz gut aus, bin einfach mal los. Wie gesagt, diese kurzen, ganz kurz nur. Und dann habe, das habe ich dann quasi als zum Aufwärmen für Krafttraining genutzt, bin hier 3-mal im Block gelaufen und dann habe ich ein bisschen Krafttraining gemacht. Und dann habe ich das eine Woche später, bin ich dann schon 3 Kilometer gelaufen. Ja, und jetzt bin ich so zwischen 5 und 7.
Ja, ist doch gut.
Ja, und die Pace ist auch okay mittlerweile. Also, ist okay, ist es okay. Und es macht echt Bock, ne? Es macht voll Bock. So einfach hier so raus, also ohne Vorbereitung. Du ziehst dir die Schuhe an, ziehst dir eine Hose an und ein Shirt, läufst einmal hier 3-mal um die Ecke, bist in den Feldern und läufst erstmal eine halbe Stunde einfach nur so, trabst du so vor dich hin durch die Felder. Ist einfach schön, ne? Ist nix.
Ja, und diese halbe Stunde ist auch schnell gemacht. Gerade an Tagen, wo man vielleicht den Schweinehund sonst nicht überwinden kann, sagt man sich, ach komm, geh ich noch einmal mal kurz raus.
Ja, genau.
Eine Runde laufen.
Genau.
30 Minuten, du bist geschafft, hast ein gutes Gefühl und weißt, okay, ich habe den Tag doch sinnvoll genutzt, ne? Also.
So 6,15 auf den Kilometer ist jetzt nichts, wo man sich mit brüsten könnte, ne? Aber inzwischen bin ich tatsächlich auch schon mal eine 5,20 gelaufen auf 5,5 Kilometer. Das ist dann schon so halbwegs ein Tempo, wo ich sage, da kann man dann mal drüber sprechen, ne?
Ja, aber eigentlich ist es scheißegal. Also
ja.
Laufen an sich ist ja schon gut, wenn es denn der Körper mitmacht, ne? dieser Impact, diese Stoßsituation auf Knochen und Bandstrukturen ist ja durchaus positiv. Stärkt. Der Körper merkt, er muss mal wieder da auch was investieren in die Strukturen. Möglicherweise Stärkung, also aufbauen. Ist ja einfach auch gesund.
Genau, Knochendichte nimmt wieder zu. Und ja, aber das ist genau das Problem gewesen. Also ich habe dann recht schnell, ich habe ja 8 Jahre alte Schuhe genommen oder so. Ne? Jeder weiß, dass das scheiße ist. Aber hey, weißt du, wie viel? Ich habe so viele Schuhe schon gekauft, weil ich 3-mal gelaufen bin und habe gedacht, jetzt fängst du wieder an, kaufst dir neue Schuhe und dann, ja, 3 Paar liegen da rum, ne? In verschiedenen Jahrgängen. Habe ich jetzt gemacht, mach's jetzt einfach mal. So. Dann tut natürlich die Ferse weh, dann tut das Knie weh. Dann zippert die Achillessehne so ein bisschen rum. Habe ich noch nie was mit zu tun gehabt. Ne? Ja, was habe ich gemacht? Okay, bin da jetzt 5, 6, 7, 8 Mal gelaufen. Jetzt habe ich mir neue Schuhe gekauft. Schön so altersgerecht, so ein Stabilitätsschuh für Wiedereinsteiger, für alternde Wiedereinsteiger. So, ne? Schön gedämpft. So ein Daily Jogger quasi, wo man halt so seine ganz normalen Läufe mitmachen kann. Dann bin ich die jetzt einmal gelaufen. Und dann merkst du direkt, dieser Schuh, der springt ja quasi von selbst nach vorne. Der macht ja den Schritt fast von selber. Und dann läufst du auf einmal gleich viel schneller, ohne dass es anstrengender ist.
Dann zieh mal wieder die alten dann nach.
Nee, auf gar keinen
Leistung,
Fall.
Die du bringen musst.
Ja. Nee, aber keine Schmerzen im Knie, keine Schmerzen in der Ferse, keine Schmerzen in der Achillessehne. Ne? Alles tutti.
Das klingt gut.
Ja, richtig gut. So, dann beschäftigt man sich mit diesem Thema. Und dann fällst du gleich wieder so richtig rein in dieses Rabbit Hole, ne? So. Es ist ja nicht einfach so, dass man sich ein paar Schuhe kauft und dann läuft man los. Ich meine, was ich für Schuhe so brauche, weiß ich so ungefähr. Ich bin neutraler Läufer, ne? Und brauchst also nichts mit Pronationsstütze oder so, sondern dann habe ich mir, passt auch soweit. Ja, aber dann brauchst du ja dann, wenn du jetzt weiterläufst, dann musst du ja auch mal einen Tempolauf machen. Dafür gehen diese Schuhe halt nicht so gut, weil A, sind sie zu schwer und B, sind sie viel zu überdämpft, da brauchst du dann wieder einen Schuh, der so eine reaktive Sohle hat, quasi, der so ein bisschen noch mehr Vortrieb generiert, als ich das jetzt schon bei diesen neuen Schuhen gespürt habe. Also, wenn ich so in 4 Wochen, 5 Wochen vielleicht, wenn alles gut läuft, mir ein zweites Paar Schuhe kaufen müssen.
Oh Gott, oh Gott. Ich war, Ich weiß nicht, ob das schon überambitioniert ist.
Ja.
Also ich drücke dir die Daumen, dass alles gut klappt, der Körper sich weniger meldet oder immer weniger meldet und du da einen stetigen Leistungszuwachs hast, stetige Optimierung stattfindet, um dein Ziel auch zu erreichen.
Genau, natürlich habe ich dann gleich ein Ziel definiert, ist doch klar, man beschäftigt, also ich kann ja nicht, ich bin ja competitive, ich bin ja ein Wettkämpfer, also und das habe ich ja früher auch schon immer gemacht, also immer im Winter im Prinzip bin ich ja weniger Rad gefahren, sondern dann habe ich halt das Laufen angefangen und dann bin ich mal den Hermannslauf gelaufen.
Dann immer den kennen vielleicht nicht alle, vielleicht sagst du noch mal kurz die Eckdaten dazu.
Hermannslauf ist ein Geländelauf vom Hermannsdenkmal in Detmold nach Bielefeld zu Sparrenburg über den sogenannten Hermannsweg. Alles, was an Untergründen auf dieser Welt vorhanden ist, von Asphalt über Kopfsteinpflaster, Sand, Waldboden, Rasen, keine Ahnung, was noch gibt, ist vorhanden und hat sind dann 31 Kilometer und ich glaube 580 Höhenmeter. Den habe ich zweimal gemacht, aber das ist schon das war quasi in einem anderen Leben. So. Den mache ich auch nicht. Also das wäre Quatsch, wenn ich das jetzt angehen würde. Aber was ich auch noch nie gemacht habe in meinem Leben, ist so ein Halbmarathon laufen. Und da habe ich mich jetzt angemeldet. Im April habe ich mich für einen Halbmarathon in Hannover angemeldet. 12. April. Da habe ich jetzt noch 200 Tage Zeit ungefähr. Das sollte reichen, um das Ding einfach mal zu machen.
Ja, bestimmt.
Und ich hoffe, ich versuche ja, vielleicht macht ja mein Bruder mit.
Als du mir das erzählt hast, vor, weiß ich gar nicht mehr, 1-2 Wochen, das triggert mich schon, ne? Aber ich weiß, bei mir ist so die Kilometergrenze bei 10-12 Kilometern, dann meldet sich der Körper mit Hüfte und ich kann danach mehrere Tage nicht gehen, auch wenn ich vorher relativ regelmäßig gelaufen bin. Und da siegt die Vernunft, ich werde diesen Halbmarathon nicht machen.
So, siehst du, und meine Herangehensweise ist ja eine andere. So, ich muss jetzt erstmal wieder den Körper dahin, also die Herz-Kreislauf-System ist ja top durchs Radfahren, ne, über die vielen, vielen Trainingseinheiten, aber die Bandstrukturen und generell das durch diese Schussbelastung, das muss ich ja natürlich erstmal wieder aufbauen. Das ist mir komplett bewusst und deswegen gehe ich da auch vorsichtig ran und versuche es nicht zu übertreiben. Also ich werde jetzt 2 bis 3 Mal die Woche so meine 5 bis 7 Kilometer laufen in einer Pace so zwischen 5:30 und 6 Minuten, also sehr langsam, einfach um diese gesamten Strukturen wieder aufzubauen. Das mache ich so 8 Wochen lang und dann versuche ich mal so ein bisschen strukturierter reinzugehen, mal so ein Tempoläufchen mit einzubauen und mal zu gucken, was passiert denn da so? Und ich hoffe, dass das ein Weg ist, der gangbar ist, um verletzungsfrei das einfach mal auszuprobieren. Weil ich glaube, ich könnte das schon ganz gut schaffen. Ne? Und der Weg ist ganz einfach, dass ich traditionell mal wieder in Emmertal beim Silvesterlauf an den Start gehe. Das sind 6,5 Kilometer am 31.12. Den haben wir ja auch schon öfter gemacht.
Und das habe ich vorhin im Blog gelesen und dachte mir, da könnt ihr mich kriegen.
Genau, ich habe da zu dem Thema habe ich einen Blogbericht geschrieben, der ist zufällig heute rausgekommen, genau. Da steht das auch nochmal drin. Und vielleicht laufe ich auch Ostersamstag nochmal einen 10-Kilometer-Lauf in Paderborn beim Osterlauf. Das ist nämlich der, ich glaube, der älteste Lauf in Deutschland. Und das ist auch ein Riesending. Also da sind auch ein paar Tausend am Start. Und den habe ich auch irgendwann schon mal gemacht. Der ist eigentlich ganz schön. Der ist nicht weit weg von hier. Ist eine flache Strecke. Und ist jetzt vom Aufwand her nicht so dramatisch. Also da habe ich gerade richtig Bock drauf. Und das ist so ein bisschen der Ausgleich für das verminderte Radtraining, wo du mich überhaupt nicht mitkriegst gerade. Ne? Also warum das so ist, kann ich gar nicht beschreiben. Aber es ist halt so. Kommt aber wieder, denke ich.
Ja, überleg mal, wie viele Jahre du jetzt wirklich Radtraining intensiv betrieben hast. Es ist ja schon einiges, ne? So für so, was wir sind für Hobbysportler. Da gibt es vielleicht dann auch mal so eine Phase, wo man mal sagt, ey komm, ich habe jetzt einfach mal jetzt keine Lust und du machst ja nicht nichts, sondern genau, verlagerst das gerade ein bisschen. Und das andere kommt bestimmt wieder, also das Radfahren, gehe ich auch stark von aus. Ich meine, bei den Rädchen, da kann man einfach nicht Rad fahren.
Ja, das stimmt. So ist es auch. Genau.
Ja,
ja, damit vertreibe ich mir gerade so meine Zeit im Training. Das ist ganz cool. Du bist ja sowieso immer mal wieder auch mal gelaufen und du bist ja auch mal ein Zehner so einfach mal so gelaufen. Also das könnte ich jetzt nicht. Ich bin irgendwie letzte Woche habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Da sind es dann mal fast 7, ja, so 7 Kilometer. Das war so der weiteste. Oder auch knapp drüber, weiß ich nicht. Das waren so 40, 45 Minuten. 40 eher. Habe ich aber schon gemerkt, so der letzte Kilometer oder die letzten anderthalb, das war schon eigentlich zu viel. Da wurden die Oberschenkel schon fest. Da habe ich schon Angst gehabt, dass mich die Muskelkaterheimsuchung wieder findet. Aber es war wieder erwarten ganz gut. Ich habe aber auch kompensiert zu Hause. Ich habe sofort Kirschsaft getrunken.
Kirschsaft oder den? Ich hätte ja bei der Montessori-Kirsche. Nein,
Montmorency-Kirsche. Die Montmorency-Kirsche, genau. Aus Kanada. Genau, das ist so ein Supplement, was ich mir besorgt habe. Es kann man drüber lachen, aber ich glaube tatsächlich, dass da eine Wirkung ist. Wenn man die ganz gezielt einsetzt, auch nach so Einheiten, die so ein bisschen möglicherweise auch überfordernd sind, dass die diese Wirkstoffe, diese Isoflavone oder Flavoide, wie die auch immer heißen, ich spreche jetzt bewusst ein bisschen undeutlich, weil ich es nicht genau aussprechen kann, dass die da schon ihre Wirkung im Körper entfalten, ja.
Ja, da würde ich auch nicht widersprechen. Ich glaube, dass, wenn das die Profis machen, muss das schon stimmen.
Genau.
Aber in anderen Podcasts habe ich auch gehört, wenn das jetzt alle machen, dann wird das noch teurer werden. Weil so viele gibt es davon nicht. Die wachsen nämlich wohl nur da in dieser Region in Kanada oder in Nordamerika.
Ja, genau, die wachsen tatsächlich nur in Kanada und das ist halt so, aufgrund der Böden da sind die halt besonders hoch angereichert mit diesen Antioxidantien im Vergleich zu anderen Kirschen. Ja, ist wohl so. Okay. Aber wenn man das halt nicht täglich nimmt, nach jedem Sport, den man gemacht hat, sondern wirklich nur nach Einheiten, die ein bisschen härter waren, hält sich das ja auch in Grenzen. Also der finanzielle Invest, da geben wir Geld für Sachen aus, die deutlich unsinniger sind, ne?
Ja, ich bin ja auch in so einem Rabbit Hole gerade, was so Supplemente betrifft, ne? Also Kreatin nehme ich ja jetzt schon seit einigen Monaten. Ob es mir gut tut, ich sag einfach mal, Schaden tut es mir nicht. Und dann nehme ich noch so Kollagenhydrolysate, Peptide, einfach für Bänder, Knochen, Sehnen. Und Magnesium nehme ich auch relativ regelmäßig. Das sind so meine drei Basics plus D3, K2. Das pfeife ich mir eigentlich täglich rein.
Ja, Magnesium gehe ich voll
mit. Natürlich geht da auch viel Geld bei drauf, aber ich hoffe, dass es mir gut tut.
Ja, von diesem teuren Triple-Magnesium von dieser bestimmten Marke, die wir auch schon öfter erwähnt haben, da bin ich von ab, sondern es gibt deutlich günstigere Magnesium-Kombinationen, die auch dreifach, vierfach, fünffach sind, wo auch nicht die billigen Oxid-Dinger drin sind, sondern die guten Sachen. Und da habe ich jetzt gerade eins in Tablettenform gefunden. Das ist ein Vierfach-Magnesium. Lässt sich dann natürlich auch super dosieren. Nimmst du halt abends vorm Schlafengehen so eine Tablette da ein. Also zwar relativ groß, aber kann man gut runterschlucken. Und ich glaube, das wirkt genauso. Kostet aber nur einen Bruchteil dessen, was dieses teure, durch die Influencer gerade hochbeworbene, dieses Triple Magnesium. Was ich exorbitant teuer finde dann auch. Aber es hat ja auch gewirkt, von daher muss man das entscheiden, ob man das will oder nicht. Aber wie gesagt, ich gucke auch immer so ein bisschen rechts und links vom Wegesrand und habe jetzt das entdeckt. Ja, bin damit zufrieden. Also Magnesium gehe ich voll mit. Glaube, das ist schon sinnvoll. Ist ja auch an vielen Stoffwechselprozessen sonst im Körper beteiligt. Passt schon. Okay, bei dir, außer Tischtennis?
Ja, gelegentliches Radfahren. Mit dann auch immer wieder, wo ich denke, es macht so einen Spaß. Also gerade wenn das Wetter so frühherbstlich oder spätsommerlich gewesen ist die letzten Male, wo ich denke, eigentlich müsstest du doch öfter machen. Aber ich bin momentan nicht im Trainingsfokus für irgendein Event und deswegen ist es mehr Lust und Laune und dann macht es aber auch richtig Spaß.
Ja, aber du hast ja noch was anderes, Neues, Altes auch, so ähnlich wie ich quasi aktuell, wo du regelmäßig aktiv bist.
Du meinst jetzt das Gym?
Genau.
Ja, ich habe mich für so eine 2-Monats-Aktion im Gym angemeldet, auch um meine Schulter ein bisschen aufzubauen und zu stärken. Und da bin ich mit meinem Sohnemann und mit meiner Frau und da gehen wir dann gemeinsam trainieren.
Ja, und genau. Da sind wir dann genau wieder bei dem Invest, den man dann tätigt. Ich meine, nichts ist teurer als ein Abo in einem Fitnessstudio, was man dann hinterher nicht nutzt. Ne? Das ist wirklich Geld verbrennen, aber ich habe schon mitgekriegt, du bist regelmäßig da.
Ja, wie gesagt, war eine Sommeraktion, 2 Monate für wenig Geld und es würde jetzt auslaufen Anfang des nächsten Monats. Und ich bin am Hadern, ne? Weil ich schaffe es einmal die Woche. Ich würde es vielleicht auch noch einmal mehr schaffen, aber es ist dann schon wieder ein sehr großer Aufwand, so rein auch beruflich. Und aber es macht Spaß, ne? Man merkt schon die Fortschritte, dass man da mal wieder so ein bisschen auch den alternden Körper ein bisschen aktiviert mit Regionen, die durchs Radfahren nicht erreicht werden.
Ja, und das eine befruchtet ja auch das andere. Von daher ist das ja eine Synergie.
Und ich kriege, der Muskelkater ist auch immer wieder schön. Okay. Ich habe jetzt letztens diese tolle Adduktorenübung gemacht.
Oh nein.
Ah, herrlich, herrlich.
Ja, ob es das braucht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil Adduktoren, wenn du vernünftig Kniebeugen machst, dann hast du die auch immer mit angesteuert. Aber weiß ich nicht, ob man die noch isoliert machen muss, keine Ahnung. Aber wenn es dir gefällt, ja.
Ja,
mach mal.
Ab und zu mal. Ich mache eigentlich immer so ein Standardprogramm. Ne? Ich bin dann Stunde 15 im Studio und dann werden alle Muskelgruppen, also ich mache jetzt nicht an einem Tag nur Beine oder einen Tag nur Oberkörper, dafür gehe ich nicht oft genug hin, sondern ich mache einmal alles. Im Regelfall dann 3 Sätze pro Muskelgruppe. Und ja, das glaube ich, tut mir wirklich ganz gut.
Also 1 Stunde 15 ist schon lang, finde ich. Also das würde ich kraftmäßig nicht schaffen. Also wenn ich mache so dreiviertel Stunde, manchmal auch nur 35 Minuten, ordentlich feuern. Und dann merke ich aber auch schon, wie so das komplette Körperniveau, das Gefühl und auch das Kraftniveau massiv absackt. Und dann bin ich aber meistens auch fertig mit dem, was ich so mache. Dafür mache ich jetzt aber auch 3, 2, 3, manchmal 4-mal zur Zeit. Viermal habe ich, glaube ich, noch nicht geschafft. Aber 3-mal die Woche schaffe ich gerade. Und
machst du denn auch Gym oder machst du es zu Hause?
Nee, ich mache das zu Hause. Ich habe ja die Gym-Klamotten zu Hause, ne?
Ja.
Also Langhanteln, Kurzhanteln und ach, Folterwerkzeug habe ich hier genug rumliegen. Ich mache aber auch Calisthenics, also mit eigenem Körpergewicht nur teilweise. Und dann auch also hier so Ausfallschritte und sowas mittlerweile als Ergänzung zum Lauftraining. Und das ist dann auch ganz okay.
Ja, gut, ich mache mich noch warm, ne? Also die ersten 10 Minuten ist dann noch ein bisschen Ergometer warm machen.
Ja, ja, cool. Aber du sagst, du hast gerade keinen Trainingsanreiz. Da arbeiten wir ja gerade dran. Wenn wir dann mal so
massiv dran, genau.
Wenn wir dann mal so mit einem halben Auge schon mal in Richtung 2026 nach unserem Trainingslager und wir haben ja auch schon über Elfsee gesprochen, dass es da möglicherweise eine Konkurrenzsituation gibt und das haben wir ja vorhin nicht ohne Grund gesagt. Es gibt am Eventhimmel einen neuen Stern, der aufgegangen ist und der ist uns nicht Schnuppe, das ist bei uns so reingeschneit, so ein bisschen Sternenstaub und hat uns, zumindest dich und mich, schon recht intensiv getriggert. Und ja, jetzt, also ich positioniere mich mal ganz eindeutig, für mich steht das eigentlich soweit fest, dass wir beide nächstes Jahr am 11. Mai, ist es glaube ich, ne, irgendwo in Österreich an der Startlinie eines Gravel-Etappenrennens stehen. Und zwar das neue Format von Delius Klasing, die ja bekanntermaßen die Bike Transalp abgeschafft haben, mangels Teilnehmern, gibt es jetzt ab nächsten Jahr quasi ein Gravel-Etappenrennen über 6 Etappen. Da habe ich richtig genau Bock drauf.
11. bis 16. Mai über die Himmelfahrtswoche ist das Event angesetzt. Man kann noch relativ wenig lesen über die Wege und Regionen, die es so durchkreuzen wird. Aber ja, wie du schon sagst, es wird in Österreich stattfinden. Also vielleicht so ein Rundkurs im Kärntner Bereich oder so. Das wäre natürlich schon auch ganz nice.
Ja, es sind nur so ein paar Eckdaten bekannt derzeit. Wir wissen auch nicht mehr als alle anderen, wir sind auch nur über die Presseportale informiert worden. 6 Etappen, also 6 Tage und dann auch nicht voll auf Zeit, sondern es wird entspannt gegravelt, so wie es das Gravelgesetz will, sag ich mal so. Aber es wird dann dazwischen irgendwelche Abschnitte geben, wo quasi die Zeit genommen wird, wie lang die sind und wie lange die dauern, weiß man nicht. Aber es wird gezeitete Stages geben auf jeder Etappe. Wie viele, weiß man noch nicht. Also das wird alles noch veröffentlicht werden. Aber es wird auch keine Überquerung sein, sondern es wird irgendwo im Bereich Österreich stattfinden. Die Orte werden noch bekannt gegeben. Und das Ganze über 6 Etappen. Ja, so. Hört sich auf jeden Fall spannend an und wir probieren das mal aus. Im Mai, erklärt sich von selbst, wird es sicherlich nicht hochalpin werden können, weil die Schneesituation im Mai sicherlich noch das Ganze nicht hergibt. Und ja gut, Gravel ist eh nicht hochalpin, da ne? Wird man wahrscheinlich über irgendwelche schönen Almenwege fahren. Also vom technischen Anspruch her bin ich mal gespannt, was uns dann da erwarten wird.
Ja, sind wir beide gespannt. Klingt aber erstmal sehr interessant. Was vielleicht das Training allerdings dann doch schwieriger machen lässt, ist oder den Schlendrian noch herausfordert, ist, es ist halt Gravel, ne? Wie du schon sagst. Man muss nicht von Start bis Ziel voll durchziehen, um eine gewisse Platzierung zu erreichen, sondern es gibt nur einzelne Stages auf der Etappe, die zeitlich gewertet werden. Da muss man dann doch nicht vielleicht ganz so intensiv trainieren, wie das für eine Tour- oder Bike-Transalp notwendig wäre.
Das stimmt wohl. Aber je nachdem, was man für ein Fahrrad hat, ist ja dann auch die Übersetzung nicht so wie beim Mountainbike. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mal steil wird. Und die Etappenlängen sind ja so grob angegeben zwischen 80 und 100 Kilometer, glaube ich, und so 1500 Höhenmeter so pro Tag. 15 bis 1800, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Ja, auf der Seite steht 80 bis 100 Kilometer und 1200 bis 1500 Höhenmeter.
Ja, ich meine, das fährt sich ja nicht von alleine. Das muss man ja trotzdem machen. Das sind jetzt keine utopischen Werte, wo man Angst vor haben muss. Und jeder halbwegs konditionierte Radfahrer wird das auch irgendwie schaffen. Aber je fitter man ist, desto mehr Spaß macht es ja auch, wenn man sich weniger quälen muss.
Da gebe ich dir recht und ja, es triggert mich schon so, dass ich tatsächlich auch intensiv auf der Suche bin nach einem passenden Fahrrad.
Genau, das kommt dann ja noch dazu. Also ich hätte da ja was im Portfolio, was ich nutzen könnte, aber du hast nichts Passendes, ne? Also das Material muss beschafft werden.
Genau, so ein klassisches Gravelbike oder so ein Race-Gravelbike steht bei mir nicht im Fuhrpark und ja, das... Das triggert mich gerade. Die 2026er Modelle kommen langsam in die Geschäfte, in die Online-Shops und ich muss schon sagen, was da an Schaltungsperformance ja auch rausgebracht wurde für 2026, gibt es von den beiden großen Marken wirklich attraktive Gruppen, die ich mir gut vorstellen könnte. Und ja, mal gucken, was da, wo der Finger dann mal klickt.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Du wirst das abwägen und für und wieder und sehr kontrolliert dann am Ende eine Entscheidung treffen. Ich bin gespannt, was es denn dann auch letztlich werden wird. Also
ja, hängt natürlich auch damit zusammen, was lieferbar ist. Weil einiges wird auch erst im Laufe 26 wohl in die Läden kommen.
Ja, okay, das wäre natürlich vielleicht ein bisschen spät. Ich meine, Mai ist jetzt von heute angesehen sind es noch ein paar Monate, aber man will ja auch vielleicht sich vorher so ein bisschen an das ganze Ding gewöhnen. Aber da wird schon was geben.
Ja.
Ich glaube, im Reglement steht auch nur drin, es muss einen Rennlenker haben. Der Rest ist relativ offen gehalten, glaube ich.
Ja, steht das so drin? Ich habe das soweit noch nicht gelesen.
Ich meine, ich habe irgendwo ein Reglement gelesen, da steht drin, es sind Fahrräder zugelassen, die einen Rennlenker haben.
Ja.
So.
Ja gut, Mountainbikes sind auch Rennlenker. Also.
Also einen gebogenen Rennradlenker. Ja, ja, okay. Ja. Nee, also das wird dann ja quasi ja, unser Event werden und das findet dann würde der Start 2 Tage nach dem Alfsee sein. Insofern.
Ja, dann muss man entweder oder, ne? Also das geht nicht beides.
Nee, beides wird nicht gehen.
Man will ja auch anreisen in Ruhe und ich will auch vorbereitet sein mit dem Material und ich glaube, dann kann man den Alfsee knicken, wenn wir dieses Gravel-Event machen.
Ja, ich glaube, da wird der Veranstalter so ein bisschen auf die Logistik schauen und auch das ganze An- und Abreiseprozedere im Auge haben. Ich denke mal schon, dass das irgendwo, weil die sagen ja in Österreich, das heißt, es wird keine langen Rücktransfers geben zum Startort. Vielleicht wird es ein Rundkurs, mutmaße ich jetzt einfach mal. Was ja dann quasi alles so ein bisschen erleichtert, wenn man nicht lange mit dem Bus zurückfahren muss und so weiter. Aber man weiß es nicht. Also es ist noch offen und wir werden uns überraschen lassen auf jeden Fall.
Ja.
Genau. So. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, als ich die Worte gefunden habe, die ich gerade gesprochen habe, aber der ist jetzt weg. Macht aber nichts.
Ja, ich kann noch einen kleinen Bogen schlagen, weil es gibt ja noch so ein Thema, vor langer Zeit mal angeschnitten.
Die Technik-Ecke.
Das Klickwalve von Schwalbe. Das ist ein kleiner Themensprung, aber ich schließe den Kreis, nämlich neues Material, neues Gravelbike für mich, 2026er Modelle. Es gibt tatsächlich inzwischen in der Erstausstatter, also original zu kaufen, schon Fahrräder, die mit Klickwalve ausgestattet sind. Unter anderem gibt es die von Cube. Ja, war ich doch erstaunt, dass das so schon so in die Erstausstattung mit jetzt integriert wird, dass diese Quick-Valve-Ventile verbaut werden. Ich persönlich finde es gut, ich habe es jetzt seit einiger Zeit an meinen Rädern und der Pumpkomfort ist einfach großartig. Also so einfach habe ich noch nie ein Rad aufgepumpt, ohne großen Aufwand. Man klickt einfach nur die Pumpe drauf, pumpt und fertig und zieht sie wieder ab und nicht mit irgendwelchen Hebeln, wo man sich die Finger einklemmt. Oder mit Schraubventil, wo man nachher beim Abschrauben den Ventilkern mit abdreht, sondern es ist einfach total easy. Einzige negative Punkt für mich ist, oder es gibt 2 negative Punkte, ist, wenn man das in einem bestehenden Ventil schafft, eindreht, dann wird er halt deutlich länger, als er vorher war. Sprich, man muss eventuell mal den Schlauch oder das Tubeless-Ventil von der Länge her anpassen, damit es nicht so weit raussteht und dann optisch einfach nicht schön ist. Und das zweite Negative ist, dass die Pumpen, die ich aktuell dabei habe, um sie mit auf Tour zu nehmen, um dann Räder wieder aufzupumpen, nicht die Möglichkeit haben, das einen Klickwalve-Adapter zu fassen. Also den kann ich nicht montieren. Das heißt, wenn ich eine Panne hätte und wechseln müsste, dann müsste ich einen normalen Schlauch einziehen. Aktuell aber. Da bin ich auch noch nicht intensiv auf die Suche nach einer Pumpe gegangen, um entweder eine Klickwalve-Pumpe oder eine Pumpe mit Adaptermöglichkeit für das Klickwalve mitzunehmen. Du guckst so zweifelnd.
Ja, ich hab gerade überlegt, dass diese optische Geschichte, die du als negativ anführst, ja, dieser Kopf des Ventils, der das Klickwalve darstellt, der ist ein bisschen länger als dieser eigentliche Pinüppel mit dieser Rändelschraube, das stimmt.
Genau. Es ist einfach nur ein optisches Problem. Aber ne?
Ob man das so als Kritikpunkt anführen kann, habe ich mir noch nie drüber nachgedacht.
Ja, vielleicht auch auf dem Mountainbike, dass da mal irgendein Ast sich drin verfangen könnte oder so. Aber, nee. Aber sonst gibt es für mich nur Vorteile.
Ja, du hast recht. Also das ist ein bisschen länger. Aber es ist komplett unproblematisch. Ich habe einen Satz Laufräder damit ausgerüstet. Schon zur Alpentrophäe im Juni, glaube ich schon. Ich habe mir aber nicht getraut, den im Rennen zu fahren, weil ich nämlich genau das, was du sagst, mit den Pumpen im Pannenfall, ob ich da zurechtgekommen wäre. Also, was ich absolut bestätigen kann, ist, dass das Pumperlebnis als solches Du klickst das Ding drauf, es ist fest, es fluppt nicht von alleine ab, egal wie ausgenudelt die Dichtung ist, die es ja gar nicht gibt eigentlich da, aber bei diesen normalen Presta-Ventilen, wenn die fluppen dann ja ab oder wenn es zu kurz ist oder zu lang, ist in dem Fall nicht. Du klickst das drauf, es ist bombenfest, du pumpst, es ist total easy. Es ist immer Durchfluss, aber du brauchst halt diesen Adapter dafür. Genau. Es soll aber rückwärtskompatibel sein. Das heißt, mit einer normalen Pumpe ohne diesen Click-Valve-Adapter soll man trotzdem pumpen können. Ich habe es auch probiert. Mit Standpumpen funktioniert es. Mit den Pumpen unterwegs, mit diesen kleinen Notfallpumpen, habe ich es eben noch nicht ausprobiert.
Ja, ich habe nur die mit Schraubkopf, ne?
Ja, die funktioniert die natürlich definitiv
nicht. Sondern du brauchst eine, die klemmt. Und die habe ich für mobil halt nicht. Also ist ja dir kein Problem, kann man sich ja alles besorgen. Ne? Ich habe so ein Aha-Erlebnis gehabt oder habe mich zurückversetzt gefühlt. Meine erste Standpumpe, die tauglich war, war ein Rennkompressor.
Ja.
Und da gibt es einen Ventiladapter, den man damals auch nur auf die französischen Ventile draufgesteckt hat. Die hatten halt so eine Gummilippe, die sich dann da rumgelegt hat und man konnte pumpen. Hatte man den aber länger im Gebrauch, war dieses Gummi verhärtet, abgenutzt, abgerubbelt, sodass die Pumpe beim Pumpen sich vom Ventil gelöst hat. Und ich habe an sich diese Funktion dieses Rennkompressors, also das war für mich perfekt, eben dieses Nicht-Hebel umlegen und dann man hat immer die Finger an der Speiche, klemmt die sich an dem Hebel.
Ja.
Ich habe noch keine Pumpe gesehen und gehabt, wo das mal nicht so war. Sei es ein Drehverschluss oder ein Klemmverschluss, egal, war immer nicht so gut. Und mit diesem Click-Valve ist dieses Erlebnis wie am Anfang eines neuen Rennkompressors mit dieser einen Adapterart halt identisch und noch besser, weil man hat halt diesen Klack-Effekt. Ich weiß nicht, ob das ein Magnet ist, der dann da andockt oder so. Ich finde es super.
Ja, du sprichst von dem sogenannten Messing-Nippel. So heißt dieser Messing-Adapter, den man einfach nur draufsteckt. Ich habe den auch nachgerüstet. Aber der impliziert, dass das Ventil weit genug aus der Felge auch rausguckt. Damit man ihn weit genug draufstecken kann, damit er hält. Und du erinnerst dich, in unserem Hotel auf Mallorca, wo wir regelmäßig absteigen, da ist so eine Aufpumpstation mit Kompressor und da ist genau dieses Ding dran. Und warum? Der funktioniert nie.
Nee.
Weil nach dem 12. Mal draufstecken ist dieses Ventil, diese Dichtung so abgeknabbelt, dass das nicht mehr dichtet. Und dann geht die Luft überall hin, aber nicht durchs Ventil in den Schlauch oder in den Reifen. Und ich weiß noch, dass der Betreiber, der Gerhard, wie heißt er, Gerhard Nord, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Dass der sich mal, der hat da in diesem Keller so eine Station in dem Hotel und verleiht Räder, dass der sich mal tierisch über die ganzen Hotelgäste aufgeregt hat, die mit diesem Messinglippel so scheiße umgehen, weil er jeden zweiten Tag dann eine neue Gummidichtung reingepopelt hat und die dann auch wieder nicht lange gehalten. Das ist schon ewige Jahre her, aber genau, ich kann das bestätigen. Man muss da schon aufpassen und da pfleglich mit umgehen, dann hält das Ding auch, dann funktioniert das auch, aber wie gesagt, es hat auch Nachteile. Ja, aber das, also Click-Valve ist schon okay, ich müsste mich da auch nochmal mit beschäftigen. Gerade mit diesen neuen kleinen Akkupumpen, wo ich auch zwei von habe, die steckt man nämlich auch nur einfach drauf, ob die tatsächlich mit dem Click-Valve auch funktionieren würden. Das habe ich noch nicht getestet.
Ja, Langzeiterfahrung steht sicherlich noch aus. So ewig habe ich es jetzt auch noch nicht drauf. Ne? Also wenn das, sage ich mal, über Jahre sich bewährt, dann ist das tatsächlich eine richtig gute Entwicklung gewesen.
Auf jeden Fall, wenn es sich tatsächlich etabliert und auch die Zubehörhersteller diese quasi Pumpen, die man so unterwegs für einen Notfall mit hat, mit diesem Pumpenkopf versehen von per se schon und man nicht mit Adaptern rumhantieren muss,
ja.
Glaube ich schon, dass das eine gute Sache ist. Weil wie oft, ich habe mir auch schon diese Rändeln, Schrauben, diese Nippel, die da rausgucken, abgebrochen und ach, was weiß ich, passiert halt immer mal, ne? Das ist bei Click-Valve halt komplett ausgeschlossen. Das kann man so sagen. Ja. Ja, das war quasi dann auch gleich ein Stück weit die Technik-Ecke.
Genau.
Genau. Ja. Okay. Dann haben wir es aber eigentlich auch soweit. Ne? Wir sind schon wieder über eine Stunde am Start hier. Ruckzuck ist die Zeit um.
Die Zeit verfliegt.
Und dann bedanken wir uns bei euch Zuhörern, dass ihr uns wieder gefolgt seid bis hierhin. Die Saison 2026 ist noch nicht in Gänze von uns jetzt offenbart worden. Wir haben noch mehr Ideen, aber es ist ja auch noch Zeit und wir halten uns noch ein bisschen was zurück für die nächste Folge. Wir bedanken uns, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Lasst uns ein Like da, bewertet uns vielleicht mit 5 Sternen und wenn ihr auch einen Kommentar schreiben möchtet, tut euch keinen Zwang an. Wir freuen uns und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Axel, Dankeschön. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
Danke auch. Macht's gut. Tschüss.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.